Mit den Nürnberg Renegades und den Erlangen Sharks sind zwei Teams aus Franken in der diesjährigen DFFL-Saison dabei. Wir stellen euch die beiden Teams vor. Viel Spaß dabei!
Hallo Leute und hallo liebe Fleck-Football-Freunde. Wir sind zurück mit der nächsten Folge, wo wir uns um die DFFL-Teams kümmern wollen. Nachdem wir jetzt ja so ein paar von den ganz alteingesessenen und den erfolgreichsten Teams der letzten Jahre uns angeschaut haben, möchten wir uns heute mal um Teams kümmern, die nicht weniger interessant sind, auch zum Teil schon länger existieren, aber auch neueren Teams. Und deshalb haben wir heute uns mal nach Franken im Bayern verfrachtet und werden uns in der heutigen Folge um die Nürnberg Renegades und die Erlangen Sharks kümmern. Und damit möchte ich aber nicht alleine sein, sondern auch natürlich an meine zwei Kollegen hier weitergeben und mit denen wir das heute wieder zusammen machen.
Ja, danke Olli. Ich finde es super, wie sich das auch entwickelt jetzt. Du hast gesagt, wir haben neuere Teams, die sind gar nicht so neu, war zumindest einige der Spielenden in den Teams sind schon wirklich Urgesteine im deutschen Flag Football, aber die Teams selbst noch nicht so lange im höchsten Flag Football-Geschäft in Deutschland unterwegs, gerade die Erlangen Sharks. Ich nehme es gleich vorweg. Unser erster Aufsteiger, über den wir jetzt im Podcast reden dürfen. Und auch ein wirklich sehr interessantes Team. Und die Nürnberg Renegades haben ja auch schon eine bewegte Historie durchgemacht, jetzt aber seit 3 Jahren auch fester Bestandteil der DFFL. Und damit vielleicht auch noch Anlasse für einführende Worte.
Ja, so viel gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen, außer dass man die Erlangen Sharks in Bayern auf jeden Fall kennt und jetzt noch mehr irgendwie auf dem Zettel hat. Ich würde ganz einfach mal anfangen mit dem Fact, dass sie durch die zweite Liga durchgemarschiert sind. Das heißt, sie sind erst letztes Jahr in die zweite Liga aufgestiegen und haben diese dann direkt gewonnen und sind jetzt in der ersten Liga. Und da bin ich ganz gespannt, was sie dort reißen. Und jetzt werden wir über sie sprechen.
Kurze Korrektur, sie haben die zweite Liga nicht gewonnen, sind als Dritter aufgestiegen, aber den Durchmarsch haben sie natürlich trotzdem gemacht. Und finde ich auch wirklich super interessant, weil die Erlangen Sharks eben für viele in der deutschen Flagball-Szene wahrscheinlich eben ein unbeschriebenes Blatt sein werden, gerade außerhalb von Bayern. Aber eben, wir werden später darauf zurückkommen, doch eine längere Historie haben. Und wir, um es auch ein bisschen anzuteasern, wir haben ja auch noch ein zweites Team, das dieses Jahr aufgestiegen ist und den Durchmarsch aus der dritten in die erste Liga geschafft hat. Das sei mal vorweg gesagt, wir kümmern uns in einer der nächsten Folgen dann darum. Aber heute eben um die Erlangen Sharks. Und um auf die Historie zu gehen, würde ich gerne ja sogar 20 Jahre zurückgehen, denn die Erlangen Sharks kennen vielleicht einige Bayern als Tackle-Team, die sich seit fast 20 Jahren in der Bayernliga recht konstant halten, nie groß aufgestiegen, aber auch nicht groß abgestiegen sind. Und aus diesem Tackle-Team, beziehungsweise innerhalb dieses Tackle-Teams, haben sich dann vor 3 Jahren die Erlangen Sharks auch als reines oder als Flag-Team gegründet. Und das ist auch immer noch sehr, sehr verknüpft. Wir haben ja auch mit anderen Teams gesprochen, die an einem Tackle-Team angegliedert sind, aber deutlich weniger Berührungspunkte haben oder teilweise nur den Namen teilen und eben die Spielstätte. Bei den Erlangen Sharks ist das anders, denn die teilen fast alles mit ihrem Tackle-Team. Organisation, sehr viele Spieler, also es gibt einige Spieler der Erlangen Sharks, die beides spielen, Tackle und Flag Football, und natürlich auch so ein bisschen die Philosophie, aber da wollen wir später noch drauf zurückkommen. Jetzt würde ich gerne mal an Olli übergeben, denn eine zentrale Person bei dem Flag Football Team der Erlangen Sharks ist Luca Daumenlang, der für viele in der Flag Football Community ein Name sein wird. Und Olli, ich glaube, du kennst ihn auch schon länger. Was sind denn deine Berührungspunkte mit ihm?
Genau, also das war so ein bisschen der Punkt, wo ich auch die Erlangen Sharks dann kennengelernt habe. Ich weiß nicht genau, was er alles da gespielt hat. Ich kenne Luca eben aus der Nationalmannschaft damals. Ich weiß nicht, ob er mit mir zusammen damals in die Nationalmannschaft gekommen ist, 2015, 2016 rum. Aber er hat auf jeden Fall da viel Zeit zusammen mit mir gespielt. Wir waren zusammen in Madrid und da war er eben auch mit dem mit dem Logo dann der Erlangen Sharks hinterlegt. Er ist ja auch einer der immer wiederkehrenden Köpfe der Dave Dogs bei den beim Snowboard und bei anderen Turnieren, wo sie als Fun-Team eben mit auftreten. Und ja, ist nicht nur ein sehr netter Mensch, sondern ist auch eine Allzweckwaffe im Flag Football. Er kann Quarterback spielen, was er, glaube ich, im Tackle Football auch teilweise gespielt hat. Er ist ein Wahnsinns-Receiver. Ich meine jetzt von euch gehört zu haben, dass er in der DFFL 2 ja auch dann jetzt Defense gespielt hat. Und es hat jemand, und das denke ich, ist einer der großen ja, Pluspunkte, die die Erlangen Sharks dieses Jahr hatten, der eben auch sehr, sehr viel Ahnung vom Tackle und vom Flag Football hat. An der Seite als Side Fact, er war auch mal in der GFL Offensive Coordinator bei den Ingolstadt Dukes. Also da wirklich ja, sehr tief drin in der Taktik, und ich glaube, dementsprechend ist auch das Team sehr gut gecoacht und aufgestellt in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob er Coach ist, das wirst du vielleicht gleich auch sagen,
Ja.
aber ich könnte mir vorstellen, dass er da einigen Einfluss einfach hat und mal unabhängig von seiner spielerischen Fähigkeit ja, da auch sehr guten Input bringt. Und wie gesagt, ich freue mich riesig, dass wir jetzt auch dieses Jahr gegen ihn spielen. Ich glaube, es ist beim Heimspieltag im Ende Mai.
Ja.
Das heißt, da werde ich hoffentlich dann auch wieder spielen können. Und ihn da mal wieder zu sehen, da hat es langer Zeit. Also es ist wirklich, wirklich sehr cool. Und ja, ich glaube, das mal zu Luca an der Stelle. Die meisten werden ihn aber eh kennen, denke ich.
Ja, du hast es schon gesagt, er ist sehr vielseitig. Letztes Jahr, Lasse, hat er gegen uns auch beides gespielt, Offense und Defense. Und Olli, ja, du hast recht, er ist Coach, er ist Spielertrainer und ja, ich würde sagen, eben die zentrale Person im Flag Football Team der Erlangen Sharks. Bringt dort eben sehr viel Wissen rein. Wird jetzt dann auch beim Coaching unterstützt von ihrem Quarterback, von Gianni, aber auch noch von weiteren aus dem Tackle Team und aus dem Flag Team. Und aus unserem Gespräch, was ich diese Woche mit Luca führen durfte, kann ich sagen, er ist sich tatsächlich selber noch nicht ganz sicher, wo im Team er spielen wird, ob das als Receiver oder in der Defense sein wird. Eventuell sogar eher in der Defense und dann, Olli, hast du vielleicht sogar gleich ein One-on-One-Matchup gegen ihn.
Ja, mal schauen.
Genau. Dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen auf die Historie, denn du hast es schon gesagt, die Dave Dogs sind auch ein Bestandteil der Historie des Flag Football Teams, denn das ist ein Zusammenschluss aus Freunden um Luca und um eben Dave, der Namensgeber dieses Teams ist. Und ich habe, als ich mit Luca gesprochen habe, auch noch erfahren, dass beim diesjährigen Snowball in Ilmenau, über den wir ja in den letzten Folgen ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, tatsächlich sehr viele der Erlangen Sharks auch dabei waren. Auch noch die ursprünglichen Dave Dogs, also aus dem Freundeskreis, aber eben auch einige von den Erlangen Sharks und war ja auch sehr erfolgreich mit dem Sieg beim Snowball. Generell zur Historie, die Erlangen Sharks, wie gesagt, als Tackle-Team existieren schon länger. Als Flag-Football-Team gibt es mehrere Teams, oder Namen, unter denen sie aufgetreten sind. Einmal eben, wie du so gesagt hast, Dave Dogs, aber es gibt auch noch den Namen Velucan Fukas. Velucan ist ein Vorort von Erlangen und Fukas ist ja eine japanische Hai Art oder das Wort für Hai auf Japanisch. Und das ist im Prinzip der Name, unter dem die Tackle-Spieler der Erlangen Sharks in den letzten Jahren, bevor es dann die Erlangen Sharks als reines Flag Football Team gab, auf Fun-Turnieren aufgetreten sind. Das heißt, die Geschichte der Erlangen Sharks im Flag Football geht auf jeden Fall weiter zurück, gerade in Fun-Turnieren um den Erlangen- und Nürnberg-Raum herum. Den Peewee Bowl, den Snowball und weitere Turniere waren sie immer schon unterwegs. Generell haben sie sich dann eben gegründet und da waren dann einige dabei. Martin, auch Ellie, die ja mittlerweile bei den Nürnberg Renegades spielt und auch beim Damenteam der Munich Spatzen, haben das Ganze angestoßen und haben dann eben Luca auch hinzugezogen. Und eben anfangs gab es eine sehr große Überschneidung mit dem Tackle-Kader und dann kamen aber eben auch reine Flag-Spieler dazu. Und das Wachstum war dann recht organisch. Es gab eben viele Spieler auch aus der eigenen Jugend. Auch in der Jugend der Erlangen Sharks wurde natürlich schon seit langem Flag Football gespielt in mehreren Altersklassen. Und deswegen sind die Erlangen Sharks auch ein sehr durchmischtes Team, was die Altersstruktur angeht. Wir erinnern uns, Lasse, einer der gefährlichsten Spieler der letzten DFL-2-Saison, Finn. Und ich gehe mal davon aus, dass er auch in der DFL 1 wirklich eine Waffe sein wird. Ja, ist noch sehr jung und trotzdem auch schon auf einem krassen Level. Und es zeigt einfach, was für eine gute Grundlagenarbeit die Erlangen Sharks da auch in der Jugend schon geleistet haben, um solche jungen Spieler doch auch auf einen, ich sage es ganz direkt, DFL 1-Niveau schon gebracht zu haben. Oder was sind deine Einschätzungen dazu, Lasse?
Stimme ich dir in der Hinsicht vollkommen zu. Also ich glaube, dass ja, die durch ihre interessanten Einzelspieler allein schon ein gutes Team sind, aber sie es auch immer schaffen, dadurch, dass sie flagfootballerisch so viel Ahnung auch haben und auch irgendwie das nötige Feingefühl für die Situation, auch ein gutes Gefühl haben, was Gegnern in der Situation wehtut, sowohl in der Offense als auch in der Defense, können sie irgendwie die Spielertypen, die sie so auf dem Platz haben, und das sind, wie du schon gesagt hast, teilweise sehr schnelle Leute, teilweise dann aber sehr erfahrene Leute, und irgendwie finden sie für jeden genau die perfekte Position, die perfekte Aufgabe auf dem Platz. Und das ist irgendwie so ein Grund, warum sie letztes Jahr in der zweiten Liga so stark waren. Und bin ich gespannt, wie stark sie diese Vorteile auch in der ersten Liga nächstes Jahr ausspielen können.
Absolut. Und da muss man auch zu sagen, die Erlangen Sharks haben auch dadurch, dass sie im Flag-Football-Bereich noch recht jung sind, aber dass sie eben auch so eng verknüpft sind mit dem Tackle-Team und generell ein sehr, sehr enger Haufen sind, eine Eigenheit, die wahrscheinlich einige Teams, die mehrere verschiedene Teams in verschiedenen Ligen stellen, nicht mehr haben, nämlich sie trainieren aktuell noch komplett zusammen. Sie haben noch keinen Cut gemacht. Alle Spieler und Spielerinnen trainieren zusammen. Auch die, die ganz neu sind, trainieren mit denen, die in der DFL 1 Leistungsträger sein werden. Und Luca meinte eben auch zu mir, das liegt natürlich einmal an der Anzahl, wobei sie immer mehr werden. Aber es liegt eben auch daran, wie die Philosophie und auch dieses Gemeinschaftsgefühl der Erlangen Sharks zustande kommt und wie wichtig das auch für sie und ihre Identität ist.
Ja, wir hatten aber ja eh davon gesprochen, dass das ein großer, ja, nicht ein großer Schwachpunkt, aber ein Schwachpunkt sein kann dieses Jahr, dass das Team, was letztes Jahr DFFL 2 gespielt hat, nicht diese Tiefe hat im Kader bisher, sondern es hat einige Eckpfeiler, die sehr, sehr gut sind, offensichtlich, sonst wären sie jetzt nicht eben aufgestiegen, aber ob sie das eben über eine Saison schaffen können. Und wenn sie da versuchen, das Training sehr, sehr lange zusammenzuhalten, auch mit Neulingen, dann findest du schnell mal jemanden, der vielleicht auch hochgezogen werden kann und das Team einfach ja, verstärkt und du da noch flexibler reagieren kannst, als wenn du da jetzt vielleicht ein bisschen strikter bist, wie jetzt bei Teams, die etablierte Teams haben, wo es tatsächlich ein Prozess ist, dann hochzurutschen. Einfach damit sie so eine Saison in der DFFL dann auch gut durchhalten können und es nicht immer nur auf die gleiche Schultern geht. Weil das haben wir letztes Jahr gesehen, wenn da ein, zwei Kandidaten fehlen, dann bist du von einem der besten Teams der DFFL 2 zu einem Team gerutscht, was dann alles verliert. Das kannst du in der DFFL dann natürlich noch weniger gut durchhalten, auch wenn man sagen muss, dass natürlich Erlangen an der Stelle wahrscheinlich eher erstmal das Ziel hat, in der Liga zu bleiben. Und wenn sie da mal einen Spieltag abschenken, ist nicht ganz so dramatisch, wenn es der richtige ist.
Tatsächlich können wir vielleicht auch vorwegnehmen, ich habe eben mit Luca auch über ihre Ziele gesprochen und da war ganz klar die Aussage, sie wollen ins Final Eight. Sie wissen,
Okay.
dass natürlich eine Spitze in der Liga gibt. Wir haben auch schon öfter darüber geredet, an denen es schwer wird, vorbeizukommen, aber ein paar Plätze im Final Eight sind ja up for grabs und im Prinzip jedermanns Chance. Und da haben die Erlangen Sharks ganz klar gesagt, sie sind nicht in dieser Liga, um mitzuspielen und gegen den Abstieg zu spielen. Sie sind in der Liga, um jedes Spiel kompetitiv anzugehen und auch ganz klar mit dem Ziel, ins Final Eight zu kommen und dann zu schauen, wie weit es gehen kann.
Was ich interessant finde für ein Team, das erste Jahr in dieser Liga spielt, ich finde es grundsätzlich mal sympathisch, dass sie sagen, hey, wir sind nicht nur hierher gekommen, um mitzuspielen, werden wir in den nächsten Wochen auch über Teams reden, wo das vielleicht ein bisschen tatsächlich dann anders ist. Ich mag das, dass sie diese Kompetitivität drin haben. Ich hätte mir nur auch, also man kann auch, finde ich, in jedes Spiel kompetitiv reingehen und sagen jetzt erstmal, hey, lass uns mal unsere Position in dieser Liga festigen und schauen, wie wir darauf aufbauen können, weil das Niveau ist schon nochmal ein anderes. Also ich habe letztes Jahr auch einen Spieltag erste Liga gespielt, und es ist schon nochmal ein bisschen was anderes dort. Man spielt schon nochmal ein bisschen schneller und ich glaube, dass sie auch in den ersten Malen, vor allen Dingen, weil sie auch in ihrer Vergangenheit sehr wenig gegen Erstliga-Teams gespielt habe. Ich war also auch auf irgendwelchen Fun-Turnieren oder ähnliches. Natürlich gibt es da ein, zwei Leute, die Erfahrung auf dem allerhöchsten Niveau haben. Aber ich glaube schon, dass es auch für die nochmal ein kleiner Aufwachmoment werden soll, wenn man so zum ersten Mal gegen eins der Top-6-Teams spielt. Bin ich gespannt. Ich finde es trotzdem sehr sympathisch und finde ich gut, dass sie da direkt hier ganz oben, na ganz oben vielleicht nicht, aber sehr weit oben, dass die Zielsetzung haben, direkt in die obere Hälfte reinzuspielen, sorry.
Wobei man sagen muss, ich bin mir nicht sicher, aber bei Strelitz war es doch auch die erste Saison. Und das wäre ja genau der Punkt oder der Platz, den man sich quasi sehen, also wo man sich sehen könnte.
Ich glaube, wir
Weil
hatten.
Strelitz hat auch, ja, Strelitz hat ja auch gegen keines der Top-Teams gewonnen, aber den Rest so viele Spiele halt erfolgreich abgeschlossen, dass es gereicht hat. Und das würde ich jetzt sagen, das trauen wir, das traue ich vielen Teams in der DFFL zu, genau um diesen Spot vielleicht noch Platz 7 zu kämpfen.
Ja.
Darüber hinaus ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer.
Ich meine, wir wollen es heute noch nicht direkt in die DFL Predictions
Nein,
reingehen,
nein.
aber du hast vollkommen recht. Da werden auf jeden Fall Teams, und da werden wir dann in der DFL Prediction nochmal drüber sprechen. Da gibt es mehrere Teams, die dort Anwärter drauf sind. Und die Erlangen Sharks haben sich jetzt mit in diese Anwärterrolle gepackt, für mich, in meinem Kopf zumindest so ein bisschen.
Es würde auch einfach nahtlos weitergehen. Wir hatten letztes Jahr, du hast gesagt, die Strelitz Dukes, die in ihrem ersten Erstliga-Jahr ins Final Eight gekommen sind. Im Jahr davor die Oldenburg Orcas, die auch in ihrem ersten
Stimmt.
Erstliga-Jahr ins Final Eight gekommen sind. Und 2 Jahre davor die Lichtenberg Lions. Also es zieht sich durch, dass fast jedes Jahr Newcomer auch ins Final Eight kommt.
Und dieses Jahr, hast du ja schon angekündigt, haben wir ja tatsächlich vermutlich zwei Anwärter, die sich das als Ziel gesetzt haben. Und ja, mal schauen.
Ja, absolut. Genau, dann bevor wir tatsächlich auch auf das Team, auf die nächste Saison zu sprechen kommen, vielleicht auch noch ein bisschen Kontext für alle, die nicht in Bayern ansässig sind und die Flag Football-Szene in Bayern kennen. Der Nürnberger und Erlangener Raum ist ja Flag Football und Tackle Football technisch sehr gut ausgestattet, würde ich mal sagen. Also schon sehr lange auch einige Teams, die dort anzutreffen sind. Wir werden später natürlich auch noch auf die Nürnberg Renegades zu sprechen kommen, die auch einige Namens- und Vereinsänderungen hinter sich haben, aber eben auch mit den Erlangen Sharks dadurch durch die geografische Nähe ein bisschen verknüpft sind. Luca zum Beispiel selbst hat mal bei den Nürnberg Rams gespielt, aus denen, wir kommen später dazu, dann eben auch Teile der Nürnberg Renegades entstanden sind. Also dort in dem Raum viele Tackle- und Flag Football-Teams angesiedelt. Generell ist es aber so, ich habe Luca auch gefragt, gibt es da auch einen Konkurrenzkampf um Spieler? Gibt es da vielleicht ein Abwerben? Und da war seine Aussage ganz klar: Nein, die Erlangen Sharks machen das auf jeden Fall nicht. Sie sind eben durch ihre Philosophie ein sehr familiärer Haufen. Und da ist es auch sehr wichtig für sie, dass die Spielenden da reinpassen, auch einfach sehr offen sind und eben dieses Familiäre auch annehmen. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Arten von Auslegungen, wie man in einem Team zusammenarbeiten und auch zusammen. Ja, leben möchte, denn die Erlangen Sharks sind vor allem auch einfach ein großer Haufen an Freunden. Und das zeichnet sie, glaube ich, auch aus. Und das bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt ja mit einer Professionalisierung auch, wie das Hand in Hand gehen kann. Es wird noch mehr Fahrten geben, wobei das in der letzten Saison auch schon einiges war. Aber eben, wie du gesagt hast, Lasse, ich glaube, es kann natürlich auch ein Sprung ins kalte Wasser sein, gerade für irgendwie 16-, 17-Jährige, die jetzt dann plötzlich gegen Waldorf, gegen Münich Spatzen, gegen Kelkheim spielen dürfen, aber auch müssen und da vielleicht nicht ganz für gewappnet sind. Ich hoffe es natürlich für Erlangen, aber ich glaube, es wird ein paar Spiele geben, die doch eher deutlich ausgehen werden.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, schau mal ein bisschen auf. Ich meine, die Saison nächstes Jahr. Sie sind auch letztes Jahr schon immer ein bisschen mit nicht ganz dieser 15er Kader Stärke angesprochen, was mittlerweile aber auch immer bei mehr Teams, glaube ich, Standard wird. International wird es auch immer mehr der Standard, dass man sagt, man spielt nur mit 12 oder bei Olympia sogar nur 10 Spielenden in einem Kader. Das heißt, es müssen hier vielleicht Personen mehrere Positionen beherrschen oder ja, man muss deutlich mehr durchspielen. Die Erlangen Sharks waren in der Hinsicht ein Team, die das letztes Jahr schon ein bisschen gelebt haben und auch schon auf Vereinsebene gemacht haben und dort tendenziell mit relativ wenig Spieler, ich meine 12 ist weit genug für Flag Football, aber es ist schon eine interessante Sache, dass dieser hier von Anfang an sagen, sie müssen überhaupt nicht mit 15 Spielern, auch in der nächsten Saison nicht mit 15 Spielern direkt auf Spieltage fahren. Ja, finde ich sehr spannend. Und eben auch, dass die Leute sagen, dass die Bayern und also in der Bayernliga, in der vierten Liga in Bayern und in der Bundesliga Leute haben, die quasi beides spielen, weil da ist der Leistungsunterschied schon nochmal ein sehr großer Meilenstein zwischen erster und zweiter Liga. Die zweite Liga ist sicherlich okay. Die erste Liga ist sehr, sehr stark. zwischen der Bayernliga, da sind wirklich ein paar neue Teams. Ich bin gespannt, ob die vielleicht auch hier in der Bayernliga dann vielleicht sogar das Ziel haben, mit aufzusteigen, um in ihren neuen Spielern und so zu geben, eben dann die Möglichkeit zu geben, irgendwann mal ein bisschen höher spielen zu können und dort ja auf ein bisschen höherem Spielniveau quasi einzusteigen als in der vierten Liga.
Ja,
Eine
tatsächlich.
Frage.
Ja, Olli?
Ich wollte eine Frage an euch. Ich weiß es nämlich selber nicht, deswegen vielleicht wisst ihr das. Es gibt ja Regelungen zum Wechseln zwischen den Ligen. Also wie viele Spieltage einer aus der zweiten Liga in der ersten Liga spielen darf und andersrum. Wie ist das mit der Bayernliga? Ist das die gleiche Regelung über alle Ligen hinweg oder hat die Bayernliga da eine Sonderregel, dass du da immer wechseln darfst?
Nein, es ist so, du darfst, wenn du mehrere Teams hast in verschiedenen Ligen, darfst du zwischen dem ersten und zweiten Team aushelfen, zwischen dem zweiten und dritten Team, aber theoretisch dürftest du nicht zwischen dem ersten und dritten Team aushelfen. Jetzt hat Erlangen zwei Teams, eins in der DFL 1 und eins in der Bayernliga. Und dort ist es so, Spielende, die im ersten Team fix gemeldet sind, dürfen nicht nach unten aushelfen. Wenn sie das tun, dann würde das Spiel sozusagen direkt verloren gehen. Und da auch kurz, um es auszuholen, die Erlangen Sharks hatten auch letztes Jahr schon ein zweites Team, haben dort auch einige Spieltage gespielt, aber die meisten Spiele 0 zu 30 verloren, weil sie eben, um überhaupt spielen zu können, zu viele Spieler aus dem ersten Team in der zweiten Liga runtergeholt haben und dadurch die Spiele sozusagen direkt aufgeben mussten. Das wird dieses Jahr hoffentlich nicht der Fall sein, denn, und da haben wir auch drüber geredet, ihr Ziel mit ihrem zweiten Team ist eindeutig, es in die Relegation zu schaffen, um auch in die Regionalliga Bayern aufzusteigen, denn sie haben auch große Pläne. Sie wollen nächstes Jahr im Idealfall, also 2027, schon ein drittes Team aufstellen. Das heißt, ihr Ziel ist es da, dann eben ein Team in der Bayernliga zu haben, ihr zweites Team in der Regionalliga, wenn sie eben dieses Jahr den Aufstieg schaffen sollten und mit den Erlangen Sharks, mit ihrem ersten Team eben in der DFL 1 anzutreten. Und ich glaube, das kommt ihnen natürlich auch sehr gelegen, dass sie einige Spieler unter 18 haben. Denn für diese Spieler gilt die Regelung nicht. Diese Spieler dürfen immer aushelfen. Ansonsten ist es so, dass von unten immer maximal zwei Spieler im oberen Team aushelfen dürfen und dass dann auch maximal drei Spieltage ab dem dritten Mal aushelfen, wird man dann festgespielt und zählt dann zum oberen Team.
Gut, danke, weil das war tatsächlich die Frage, wie man das mit Hybridspielenden langfristig machen kann, ohne da irgendwelche Strafen zu bekommen, aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie es zeitlich auch darauf begrenzen auf die Spiele oder halt mit den Jugendspielern, den jüngeren Spielern einen Glücksfall haben, dass das kein Problem ist.
Ja, und prinzipiell ist es, glaube ich, auch gut für die Erlangen Sharks, mehrere Teams zu haben, weil ihr habt schon angesprochen, sie haben immer mehr Spielende, wollen aber tatsächlich, und da sind sie sich noch nicht sicher, wie Lasse gesagt hat, eventuell gar nicht mit 15 Spielern auf ein Turnier fahren in der DFL 1, sondern eventuell nur mit 12. Und dann brauchst du natürlich auch mehr Teams, in denen du Spielzeit auch für diese anderen Spiele generieren kannst.
Sehr, sehr
Genau.
gut. Spannendes Team auf jeden Fall. Bevor ich das jetzt hier so abwürge, gibt es von euch noch irgendetwas, was ihr noch über die Erlangen Sharks erzählen möchtet?
Ja, was ich sehr interessant finde und Lasse, was wir letztes Jahr in ja, zwei Spielen gegen sie auch stark erfahren durften, leider eher zum Ungunsten von uns. Sie sind ein Team, was sehr unkonventionell spielt, wenn man mal auf sozusagen den Standard im Flag Football schaut. Gerade in der Offense, ich will jetzt nicht zu tief in ihr Playbook reingehen, aber sie haben doch einen höheren Anteil an Trickspielzügen, an Run-Plays, wie es einige oder die meisten anderen Flag-Football-Teams gerade in der Spitze haben. Und auch in der Defense sind sie eher unkonventionell aufgestellt. Ein Grund dafür ist, dass sie eben sehr stark mit dem Tackle-Team verknüpft sind. Und da eben auch noch Konzepte und Spielzugideen aus dem Tackle-Bereich mitnehmen, weil die Spieler, die beides spielen, natürlich auch beides oder beziehungsweise diese Konzepte schon kennen. Und dann macht es Sinn, das auch umzusetzen im Flag-Football-Bereich. Generell ansonsten versuchen sie ihre Spielweise auch an Spielermaterial anzupassen. Und da sind sie eben auch sehr divers, aber haben mit vielen jungen Spielern auch einfach eine Spritzigkeit drin, die andere Teams, wo die meisten Spieler eben auf die Mitte 30 zugehen, vielleicht nicht ganz bieten können. Also deswegen kann ich sozusagen allen Teams in der DFL 1 sagen, freut euch drauf, die Erlangen Sharks werden auf jeden Fall ein Element spielerisch reinbringen, was die Liga so letztes Jahr nicht hatte. Und das finde ich sehr cool.
Ja, und was man auch dazu sagen muss, es ist, bei mir klingt immer ein fader Beigeschmack eigentlich dabei, wenn irgendwelche Tekken-Spieler sagen, sie spielen jetzt auch ein bisschen Flag. Man kennt es vielleicht von internationalen Turnieren, weil da Leute sowas wie Abschirmen nicht ganz so kennen, gerade so ein offensives Abschirmen, einfach mal das Vorblocken und so, was man so ein bisschen aus dem Tekken gewohnt ist. Aber auch was illegale Kontakte angeht und Flag Guarding und diese Sachen, muss man bei den Erlangen stark sagen, ist bei denen überhaupt nicht der Fall. Also die spielen wirklich super fair. Die spielen zwar mit Tackle, ja, Spielzügen oder ein bisschen vielleicht so einem angehauchten Playbook davon, aber trotzdem ist das alles auf Flag angepasst, alles sehr regelkonform und trotzdem alles sehr, sehr fair. Das muss man, glaube ich, auf jeden Fall in der Hinsicht auch noch dazu sagen.
Was mir noch auffällt und was ich noch dazu sagen würde, ist, dass ich es richtig gut finde, wie strukturiert das Ganze klingt, zumindest. Ob sie es so umsetzen können, ist ja immer die Sache, aber da ist ein Konzept dahinter, hinter dem Team. Und das ist, glaube ich, etwas, was mittlerweile sich erstens so ein bisschen auch etabliert hat, dass wir einfach als Sportart professioneller werden, aber auch die Erlangen Sharks da in vielen Dingen sehr, sehr gut denken, langfristig denken. Zu sagen, wir wollen nicht nur einfach ein Team zusammenhauen und gucken, dass wir irgendwie kompetitiv mithalten können, sondern zu überlegen, okay, wir wollen auf jeden Fall junge Leute haben, wir wollen eine Basis aufbauen mit mehreren Teams, wir wollen auf verschiedensten Bereichen uns weiterentwickeln, sowohl für den Freizeitsport als auch für den, sage ich mal, kompetitiven Sport. Hier stand auch dabei, sie planen auch dann, wenn sie die Breite des Teams haben, auch auf internationale Turniere zu fahren, um sich da Erfahrung zu holen. Das klingt nach etwas, das wirklich langfristig aufgebaut ist. Und ich weiß, früher gab es das häufiger, das ist in der letzten Zeit zum Glück, sage ich mal, nicht mehr so oft gewesen, dass es oft Teams gab, die so aus dem Nichts kamen, 2 Saisons oben mitgespielt haben und dann wieder verschwunden sind, komplett. So klingt das jetzt bei den Erlangen Sharks nicht, sondern das klingt schon so, als wäre es darauf angelegt, da ein Team zu etablieren, was jetzt auch langfristig im Flag Football sich einfach festsetzt. In welcher Leistungsklasse auch immer, das werden sie beweisen. Aber das finde ich ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
Definitiv. Dann würde ich sagen, wir haben ganz viel über die Erlangen Sharks geredet und Josh hat es eben auch schon ganz kurz angeteasert. Wir wollen über das zweite Team aus Franken reden, das aus der gleichen Metropolregion kommt, den Nürnberg Renegades.
Ja, die Nürnberg Renegades sind natürlich ein Team auch mit schon längerer Historie und können vielleicht auch direkt mal dazu kommen. Sie haben schon einige Namens- und Vereinsänderungen durchgemacht. Denn meine ersten Berührungspunkte und Olli vielleicht auch deine waren, damals hießen sie noch Nürnberg Rams und
Ja,
waren
genau.
unter dem Tackle-Team der Nürnberg Rams, die immer noch existieren, aber auch einsortiert. Lasse, du hast mit Fabian, ihrem Defensive Coordinator, und ich glaube auch Head Coach, gesprochen. Was hat er denn so zur Historie der Nürnberg Renegades erzählt?
Genau, ich hab mit Fabian gesprochen, war ein sehr, sehr schönes Interview. Wir kannten uns auch schon ein bisschen aus der Liga. Ja, also ganz grundsätzlich ist Football generell in der Region um Nürnberg, Erlangen, Fürth rum und so weiter, da immer schon großes Dings gewesen. Angefangen hat es auch, glaube ich, mit bisschen auch mit einer Uni-Freundesgruppe, eine kleine Freundesgruppe, die dann bei den Rams damals eben angefangen hat und gesagt, wir würden gern bei euch ein wenig Flag spielen. Ganz genau, ganz so viel haben wir über die Geschichte nicht geredet. Vielleicht wisst ihr da fast sogar mehr als ich. Aber ja, so hat sich dann irgendwie das entwickelt. Man hat ein paar Spaßturniere mitgespielt. Und ja, so hat sich dann irgendwie dieses Flag Football in Nürnberg entwickelt, wo ganz viele Spielerinnen und Spieler, die damals auch schon dabei waren, jetzt immer noch Mitglied und Teil des Vereins und auch des ersten Teams der Nürnberg Renegades sind. Genau, dann. Ja, gab es da so ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, wie die Geschichte jetzt dann, weil dann ist der nächste Name, der dann einfällt, ist dann die Nürnberg Hawks. Ich weiß nicht ganz genau, ob das genau das gleiche Team ist oder ob das ein ganz anderes Team ist. Auf jeden Fall war das erste Flag-Team, was es dann so richtig nach den Rams gab es die Nürnberg Renegades noch nicht, da gab es erstmal die Nürnberg Hawks.
Ja, das ist so, da kann ich vielleicht auch was zu sagen. Es gibt im Nürnberger Raum eben mehrere Tackle-Teams. Und da gibt es das Tackle-Team der Nürnberg Rams und es gibt das Tackle-Team der Nürnberg Hawks. Und ich weiß nicht, ob Fabian dir da was gesagt hat, warum sie das Team und den Verein gewechselt haben, aber sie haben eben im Jahr 2019 oder 20 müsste das gewesen sein, haben sie eben von den Nürnberg Rams zu den Nürnberg Hawks gewechselt. Ich gehe mal davon aus, dass es da eventuell Streitereien gab oder auch aus Infrastrukturgründen, aber das war tatsächlich der gleiche Kader, der von eben dem Flag-Team der Rams zu dem Flag-Team der Hawks wurde. Olli, du hast vielleicht noch
Nee,
mehr Informationen
ich
dazu.
wollte nur sagen, Infrastruktur, genau weiß ich es auch nicht. Es war tatsächlich nur früher mal ziemlich cool, dass bei den Nürnberg Rams wurde immer gespielt auf dem Gelände, wo auch nicht Rock am Ring, sondern das andere
Rocke
Rock im
Park,
Park
ja, am
stattfindet.
Zeppelinfeld, ja, das
Auf dem
stimmt.
Zeppelinfeld, genau. Das ist ziemlich, ziemlich cool gewesen, die Location. Da kann ich mich ans ein oder andere Turnier erinnern, wo wir gegen die Rams eben auch gespielt haben oder aber auch gegen andere Teams. Und es war immer irgendwie eine ganz coole Atmosphäre und Location da.
Ja, ich kann
Also.
mich erinnern, auch die Nürnberg Rams, Hawks und jetzt mittlerweile Renegades sind auch Ausrichter eines Off-Season-Turniers, des sogenannten Peewee Bowls, der in Nürnberg immer stattfindet und der tatsächlich auch mein allererstes offizielles Turnier war.
Meins
Damals
auch.
im, ja, deins auch. Also bei mir war es dann im März 2017, bei dir war es dann wahrscheinlich im März 2022, Lasse, oder 23.
23.
Ja, und deswegen einmal cool, dass sie das machen. Aber dort kann ich auch ein paar Anekdoten erzählen, denn ganz früher, also als ich angefangen habe, da waren die Rams, also damals hießen sie noch Rams, als Flag-Team sehr, sehr tackle-lastig, würde ich es nennen. In ihren Play-Designs hatten sehr viel so Double-Slant-Plays, Running-Back-Plays mit Zone-Reads, was du A, im Flag-Football schon mal nicht so gut anwenden kannst und dann in einem Hallenturnier, wo das Feld nochmal ungefähr 70% kleiner ist, eigentlich absurd klingt, sowas im Flag-Football zu spielen, aber das war ein bisschen ihre Identität, weil sie eben sehr stark auch von dem Tackle-Team inspiriert waren. Und da muss man, glaube ich, auch ein paar Namen in den Ring werfen. Und zwar sind es die Fikers, André Fiker und sein Sohn Silas, die das auch eben in frühen Jahren stark geprägt haben und da, glaube ich, auch viele Tackle-Ideen mitgebracht haben.
Genau,
An der
apropos.
Stelle würde ich, ganz
Nee.
kurz würde ich noch einschieben, Tackle, diese Verbindung Flag Football und Tackle, die hat sich auch gezeigt durch ein paar Spieler. Über Nduka hast du ja eben schon gesprochen, der ja auch bei den Nürnberg Rams im Tackle tätig war, dann eben aber in der Flag Natio aktiv war. Da gibt es noch zwei Namen, die ich jetzt auch einfach an der Stelle nochmal mit reinwerfe. Das ist zum einen Florian Raabe, in Ewigkeiten, glaube ich, Receiver in der GFL, auch sehr erfolgreich, der auch die Flag Football-Nationalmannschaft lange mitgeprägt hat als Receiver. Und Simon Hild, der, glaube ich, letztes Jahr wieder zurückgekommen ist zu den Nürnberg Renegades als Spieler, der auch ein sehr, sehr guter Receiver in der GFL war und dann eben auch zeitweise in der Flag Natio gespielt hat, aber eben nicht im Flag Football. Also diese Verbindung der Tackle Rams zum Flag Football war neben dem Verein auch so, dass es da einige Spieler gab, die schon früh wussten, dass es auch den Flag Football gibt als zweites Standbein.
Dann kommen wir ein bisschen weiter, wenn wir die Geschichte durchgehen. So von 2019 an bis 2022, dann waren die Nürnberg Renegades quasi Teil der Nürnberg Hawks. Und dann 2022 haben sie sich, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, einfach aus hauptsächlich, es gab da auch kein böses Blut, hauptsächlich aus organisatorischen Gründen, nicht immer nur der kleine Bruder des Tackles zu sein, haben sich da zu entschieden, ihren eigenen Verein zu gründen, den Nürnberg Renegades e.V., was ja mit dann in der Hinsicht auch viele Vereine, gerade auch in Bayern, so gemacht haben. Und so hat das Ganze dann den Lauf genommen, dass die Nürnberg Renegades zum eigenen Team wurden, mit allen Vorteilen, die da hinkommen, dass alle Mitgliedsbeiträge und alles selbst bestimmt worden durfte, aber auch der finanzielle große Brocken von einem großen Verein hinter ihnen weggefallen ist, gerade auch Probleme, was Platzzeiten bei der Stadt zu bekommen anging und diese Sachen. Also hier waren, ja, wurden alle Herausforderungen gesetzt, aber das hat das Team ganz gut überwunden. 2022 haben sie auch noch nicht erste Liga gespielt, ist auch aber noch nicht das Jahr gewesen, wo es die DFL schon gab, oder?
Welches
2022?
Jahr?
22? Nee.
Die DFFL.
Ja.
Ja.
Also die sozusagen als
Genau.
eigene erste Liga mit noch einer zweiten drunter. Doch
Ach so.
2023 war da das Jahr, wo es schon mehrere Ligen
Ja,
gab. Und
23 schon, aber 22 noch nicht.
22 auch, da gab es das erste Mal dann eine zweite Liga, in der die Nürnberg Renegades, es war nämlich so, in der Saison 2021 wurde sich sozusagen dann qualifiziert mit der Endplatzierung für die dann neue erste nationale Liga. Und dort, ich kann mich auch noch daran erinnern, das war nämlich tatsächlich bei uns in München am Heimspieltag im August, der letzte Spieltag der Saison, zumindest was Spieltage in Bayern anging. Und da war es ein Kampf zwischen den Würzburg Wombats und den Nürnberg Renegades, wer es noch in die erste Liga schafft. Und die Nürnberg Renegades hätten jedes Spiel gewinnen müssen und die Würzburger hätten keins gewinnen dürfen, damit sie eben die Würzburg Wombats da noch überholen hätten können. Das ist nicht passiert. Deswegen waren die Renegades dann in der Saison 23, genau, also, sorry, es war 22, diese Qualifikationssaison. In der Saison 23 waren sie dann in der zweiten Liga. Und Lasse, da hatten wir ja dann auch einige Duelle mit ihnen, sowohl in unserem damaligen zweiten Team mit den damals noch Munich Sparrows, haben wir, glaube ich, eins gewonnen und zwei verloren. Und dann mit den, also mit den Munich Sparrows, die damals noch in der Erstliga gespielt haben, in der Relegation. Denn wir waren die Leidtragenden von dem Erfolg der Nürnberg Renegades, die sich dann nämlich eben aus der zweiten Liga für die Relegation qualifiziert haben und gegen uns und die Veratal Salt Kings, die zugegebenermaßen dabei eher Konkurrenz, also chancenlos waren, eben um den Platz in der DFL 1 gespielt haben. Und da haben, und das muss ich einfach auch sagen, die Nürnberg Renegades sich super vorbereitet. Sie waren engagiert dabei und haben uns als Munich Sparrows, also für alle Hörer, die damit nichts anfangen können mit den Munich Spatzen 2, haben uns keine Chance gelassen. Wir wollten natürlich eigentlich in der ersten Liga bleiben, aber die Renegades wollten das mehr und haben es sich dann auch einfach verdient, zur Saison 2024 in die erste Liga aufzusteigen.
Ja, voll. Also für mich war das ein super Erlebnis. Das war meine allererste Flag-Football-Saison, die ich gespielt habe. Und ich wurde dann auch so ein bisschen ins Wasser geschmissen, weil ich meine ersten Saison dann auch ein, zwei Spieltage erste Liga-Luft schnuppern durfte mit den Munich Sparrows, also den heutigen Munich Spatzen 2. Und dann in der, ja, in der Relegation, muss man ganz klar sagen, haben sie uns da sportlich auf jeden Fall auch geschlagen. Irgendwie, wir hätten ein oder zwei Jahre später eh Pflicht absteigen müssen. Aber ja, trotzdem wäre noch ein, zwei Jahre länger in der ersten Liga schön gewesen. Haben uns die Renegades den Strich durchgemacht und deswegen spielen sie seit 2024 dann in der ersten Liga. Wenn wir da auch noch die sportlichen Erfolge vielleicht noch so ein bisschen weitergehen, 2024 dann gab es diese Divisionen, sehr stark nach Divisionen aufgeteilte erste Liga. Dort sind sie Dritter geworden in der Division Südwest hinter den Münchner Spatzen und
Ost, Südost.
oh, sorry, Südost
Entschuldigung.
natürlich,
Ja.
in Bayern, ja. In der Division Südost, hinter den Munich Spatzen und den Augsburg Lions und knapp vor den Wombats. Da hat sich so ein bisschen, ja, das so ein bisschen aufgeteilt. Die Munich Spatzen und die Augsburg Lions haben um Platz 1 gekämpft und die Würzburg Wombats und die Nürnberg Renegades haben um den dritten Platz so ein bisschen in der Division gekämpft. Den konnten sie sich in dieser Saison knapp sichern. Und jetzt 2025, in der erstjährig bundesweiten DFL, wo man gegen alle Teams gespielt hat, konnten sie eben auch zeigen, dass sie in dieser Saison ein bisschen im Schatten standen, irgendwie von ja, immer den Spatzen und den Lions, von den beiden großen oder ganz, ganz großen Playern im Süden. Und deswegen, ja, hat es mich ganz gefreut, als sie dann Zehnter in der DFL geworden sind und da fast noch Möglichkeiten waren, aus Final Eight zu fahren. Da war ja alles unfassbar knapp in dieser Saison 2025. Sie waren eins von diesen drei Teams, sag ich mal jetzt in der Mitte, mit Strelitz, mit den Badener Greifs und mit den Renegades, die so beim Quotienten von ungefähr 0,4 lagen. Und da haben nicht viele, beziehungsweise um genau zu sein, ein halber Siegpunkt haben gefehlt zum Final Eight Einzug. Sie haben am Ende 12,5 Wertungspunkte gehabt und die Strelitz Jungs, die reingekommen sind, hatten 13. Das heißt, sie haben
Das weiß
einmal.
ich aber noch. Da, genau, da haben wir nämlich in den ganzen Rückblicken auch immer drüber gesprochen. Die Nürnberg Renegades sind ja gestartet in den Divisionsspieltagen, haben sehr viel verloren, waren sehr weit hinten. Da war ja so ein bisschen das Thema, klappt das mit Klassenerhalt, worum spielen sie? Und hinten raus haben sie da ihre Spieltage teilweise mit drei Siegen abgeschlossen, sind teilweise ungeschlagen wieder nach Hause gefahren von den Fahrten, die sie gemacht haben, haben richtig da Feuer gefangen. Und wie du es beschrieben hast, es war am Ende noch relativ knapp und es war Ich weiß nicht, war es sogar nicht ein Unentschieden gegen Würzburg, was am Ende das Problem war, was sie
Nee,
auf irgendeinem
ein
Spielplatz
Verlust
am
gegen
Anfang
Würzburg.
hatten?
Also genau, es wird jetzt hier als Unentschieden gewertet, aber dadurch, dass die Divisionsspieltage halb gewertet
Was?
wurden nur,
Genau.
genau, sie haben ein
Ja.
Spiel in der Division gegen Würzburg bei den Divisionsspieltagen, haben sie gegen Würzburg verloren und deswegen steht da diese 0,5. Und genau, das war dann am Ende der kleine entscheidende Punkt, der es vielleicht nicht gereicht hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Punktedifferenz oder der direkte Vergleich, wie der ausgesehen hätte. Aber trotzdem war es auf jeden Fall sehr, sehr knapp, nachdem sie sich am Anfang
Ja.
der Saison sehr schwer getan haben, definitiv.
Ja. Und finde ich auch sehr cool, die Nürnberg Renegades haben ja auch personell einige Veränderungen durchgemacht, können da auch vielleicht auch ein bisschen drauf schauen. In der Zeitklasse, in der wir gegen sie gespielt haben, als sie noch in der zweiten Liga waren, hatten sie zum Beispiel Nicolas Seidel als Quarterback, dann 2 Jahre lang James, wie heißt der mit Nachnamen? Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber eben ein Engländer, der wirklich auch sehr stark gespielt hat. Jetzt aber, ich glaube, das dürfen wir wahrscheinlich
Das
auch
dürfen wir
sagen,
auf jeden Fall sagen.
wieder zurück zu ihrem alten Quarterback Nicolas Seidel, der letztes Jahr bei uns, bei den Munich Spatzen und bei den Munich Spatzen 2 gespielt hat. Also da auch ein bisschen ein Karussell, aber ich glaube, sie sind da bei Nico auf jeden Fall in guten Händen in der ersten Liga und haben sich ja personell auch wirklich deutlich verstärkt, sind jetzt zum ersten Mal, Lasse, du hast es berichtet, in der Situation, wo sie nicht mehr diese Personalsorgen haben. Schaffen wir es, ein Training auf die Beine zu stellen? Schaffen wir es, mit mehr als 8 Spielern auf ein Turnier zu fahren? Sondern tatsächlich in der Luxussituation sind, auch einen Konkurrenzkampf um die Plätze im ersten Team zu haben.
Genau, also da hat Fabi im Interview wirklich sehr von geschwärmt. Er hat gemeint, dass die Nürnberg Hawks, die als Flag-Team immer noch existiert haben, jetzt als geschlossen oder sehr, sehr viele von ihnen, fast alle von ihnen, jetzt eben zu den Renegades gewechselt sind. Und dadurch eben und noch mit ein paar anderen Neuzugängen jetzt wirklich eben zum ersten Mal dieses Gefühl da ist von, es kommt so ein bisschen Aufschwung rein, wir kriegen neue Spielende dazu, wir können uns so ein bisschen, ja, bisschen pickier sein in der ersten Liga, mit wem wir auflaufen. Und da war er wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Er übernimmt auch so alle möglichen Rollen, was Coachen, Koordinaten, Managen angeht, was in manchen Teams vielleicht verschiedene Personen machen. Macht Fabi dort alles. Und er hat wirklich sehr, sehr glücklich über diese Entwicklung geklungen. Bei den Trainings sind es jetzt viele. Da ist ein cooler Wissenstransfer von Leuten, die schon lange DFFL oder schon lange, schon ein bisschen DFFL spielen, jetzt seit 2 Jahren. Es findet ein schöner Wissenstransfer statt zu den Leuten, die ganz neu dazukommen. Und das war wirklich ein großer Punkt. Und deswegen werden sie auch nächstes Jahr ein zweites Team melden. Und deswegen ziehe ich hier auch nochmal kurz die Parallele zu den Erlangen Sharks, weil ich glaube, hier sind zwei Teams, beziehungsweise zwei zweite Teams dabei, die nächstes Jahr in der vierten Liga, in der Bayernliga, auf jeden Fall die Ambition haben aufzusteigen. Und das traue ich beiden auch auf jeden Fall Stand jetzt zu. Ich habe sie logischerweise nicht spielen sehen. Aber ja, auch hier soll ein zweites Team gegründet werden, ganz langfristig als auch Aufbauteam, um da Spielerfahrung für andere Spielerinnen und Spieler zu sammeln und so eben Leute dann eben auch für das DFL1-Team dann heranzuführen.
Das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die wir haben schon öfter darüber gesprochen, wirklich sinnvoll ist, um eben allen Spielenden da auch die Chance zu geben, Erfahrung zu sammeln. Und ich freue mich aber auch für die Nürnberg Renegades, weil ich weiß, dass sie in der Vergangenheit immer mal wieder eben gestruggelt haben, genug Leute zusammenzubringen.
Genau. Wenn wir sonst noch so über gerade neue Spieler sprechen, die haben auch einen Universitätskurs. Sie haben auch einen Universitätskurs und fand ich ganz witzig, als er mir das erzählt hat. Auch die Erlangen Sharks haben einen Universitäts- und Hochschulsportkurs und am Ende jedes Semesters gibt es immer ein kleines Abschlussspiel, wo die quasi Erlangener Universität gegen die Nürnberger Universität so ein bisschen spielt und sich endlich ja, ein wenig und so sich letztendlich so ein bisschen jedes Semester messen, was ich eine ganz schöne Anekdote fand. Wenn wir gerade noch beim Rest der Teams sind, schließe ich noch schnell ab mit der Jugend. Auch in der Jugend sind sie aktiv, sind da in enger Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung der Nürnberg Rams, was ich auch wieder finde, schön zu sehen, weil das dann heißt irgendwie, dass da dann kein böses Blut damals geflossen ist, was ja generell, wir haben es bei Erlangen auch schon angesprochen. Mit Erlangen ist da kein böses Blut, das ist sehr, sehr harmonisiertes Klima, obwohl man quasi in einer Region um den gleichen Pool an Spielenden wirbt. aber trotzdem kriegen die das dort sehr, sehr gut hin. Quasi eine schöne Koexistenz und jetzt dann ja auch eine Koexistenz mit zwei Teams in der ersten Liga. Ich glaube, neben Waldorf und Kelkheim gibt es kaum Teams, die so nah aneinander liegen oder so im gleichen Gebiet fischen, wie jetzt diese beiden Teams in der ersten Liga. Außer ihr wollt mich schnell korrigieren. Vielleicht wird es
Nee, ich
irgendwann mal
glaube,
in der
dass.
Weso sein, mit Aachen und mit, na, Aachen nicht, aber mit Köln und mit Düsseldorf. Aber Köln spielt zweite Liga. Also, finde ich schon einzigartig.
Ja, absolut. Und das zeigt auch eben, ich würde sagen, auch die historische Bedeutung des generell Footballs in Bayern. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt einfach sehr viele Tackle-Teams in Bayern. Ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber Bayern, NRW sind da eben deutlich besser ausgestattet als andere Bundesländer. Und das spiegelt sich mittlerweile auch im Flag Football wieder. Jetzt zum Abschluss über die Nürnberg Renegades, Lasse, würde ich gerne noch von dir wissen, hast du mit Fabi auch über ihre Ambitionen in der nächsten Saison gesprochen?
Ja, haben wir darüber gesprochen? Das ist eine Standardfrage in meinem Portfolio, wenn ich mit Teams spreche. Nebenbei erwähnt, es macht übrigens unfassbar viel Spaß, irgendwie gerade diese Interviews mit euch zu führen. Ich habe irgendwie mit Fabi auch ausgemacht, dass wir eigentlich nur so 20, 25 Minuten quatschen wollten und am Ende sind wir auch irgendwie bei 40 Minuten rausgekommen. Wir sind dann logischerweise auch noch ein bisschen abgeschweift von den ganzen Flag Football-Themen und dann haben wir über alles Mögliche noch gequatscht. Aber es ist irgendwie sehr schön, so einen Austausch mit euch zu haben. Deswegen, wenn immer es was gibt, schreibt uns gern auf Instagram. Dann können wir gerne kurz mit euch sprechen. Jetzt aber zu deiner Frage. Ambitionen sind dieses Jahr, weil sie sich in ihrem Kader gefestigt haben. James hatte ja auch immer als Quarterback ein paar Probleme, was seine Fitness angeht. Sein Rücken hat teilweise viele Probleme gemacht. Und da werden sie jetzt mit Nico einen deutlich verlässlicheren haben, was die Gesundheit angeht, der auf jeden Fall alle Spiele, sofern er sich logischerweise nicht deutlich nicht mehr verletzen wird, ja, auf jeden Fall durchspielen kann. Und deswegen ist ihr Ziel auf jeden Fall auch in der nächsten Saison das Final Eight, sich dort um diese gleichen Spots mit Erlangen und eben auch anderen Teams, die wir in den nächsten Wochen noch besprechen werden, zu betteln. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe ja letztes Jahr sie auch schon in meiner Prediction ins Final Eight reingetippt. Bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr wieder starten. Das klang wirklich sehr zuversichtlich. Und zeigt die Saison, was abzugarten ging. Sie wollen auf jeden Fall auf ihr Leistungsprinzip setzen. Sie wollen klar ihr Team nach Leistung aufstellen. Ja, haben da jetzt auch anscheinend ein anderes Feuer, nochmal ein Training, weil die Leute um diese Spots kämpfen. Die Spots sind auch noch nicht sicher vergeben. Und deswegen bin ich gespannt, wie weit das bei denen hinauskommt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie in den Plätzen 10 bis 8 oder sogar bis 7 nächstes Jahr wieder mitspielen werden. Und das ist auch auf jeden Fall das Ziel. 7 oder 8er zu werden, auf jeden Fall.
Ich finde das total cool, dass die Teams das so klar formulieren. Das war, glaube ich, die letzten Jahre vielleicht mal so spaßeshalber so, aber ich glaube, da gab es viele Teams, die gesagt haben, ich bin happy, in der ersten Liga zu spielen und dann möchte ich da sein und mehr auch nicht. Das sieht man ja auch manchmal dann auf den Spielen, wenn sie dann irgendwie gegen die größeren Teams zurückziehen und irgendwie dann da so ein bisschen das funmäßig angehen. Und es klingt zumindest jetzt eben bei Erlangen und Nürnberg so und ich glaube, das ist bei einigen anderen Teams auch so, die jetzt in der ersten Liga neu sind oder sich jetzt da ein bisschen festgesetzt haben, dass die wirklich angreifen wollen und es immer mehr kompetitiver wird und immer enger dadurch auch, weil nur so wirst du das immer nach oben ziehen, das Niveau. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass die das auch so klar formulieren. Und es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das dann auf dem Platz zeigt. Aber ich bin auch zuversichtlich, mein letztes Jahr mit der Situation, die sie hatten, schon Zehnter zu werden. Da ist der Schritt mit, ja, einer neuen Struktur, einer noch leistungsorientierteren Herangehensweise, da diesen halben Sieg, diese anderthalb Siege, was er sich diese vielleicht dieses Jahr brauchen, mehr zu kriegen, nicht unrealistisch.
Top. Dann würde ich sagen, können wir das Kapitel der Frankenteams für heute abschließen. Ich finde es super spannend, auch ja im Prinzip eine neue Lokalrivalität in der ersten Liga zu haben dadurch. Haben wir jetzt einige, auch in NRW gibt es da jetzt ein paar. Also finde ich mega. Und zum Abschluss der Folge wollten wir auch nochmal über was Globales reden und zwar über den Pro Bowl. Und denn auch da wird Flag Football gespielt. Olli, was passiert da genau?
Ja, das war ja tatsächlich eine Veränderung oder eine Regeländerung, die die NFL, glaube ich, eingeführt hat, nachdem in den letzten Jahren der Pro Bowl doch mehr so ein, ja, sehr träges Event geworden ist und die Spieler da ja oft sich freuen, dass sie im Pro Bowl sind, aber dann eben sich nicht verletzen wollen, das nicht wirklich ernst nehmen und das Spiel dann schon sehr, sehr, ja, nicht mehr wirklich Tackle-Football-mäßig sich darstellt. Und jetzt eben mit dem Schritt, dass die NFL den Flag Football ja so pusht bei den Damen, wie jetzt auch langsam eben bei den Herren Richtung Olympia, war dann die Entscheidung, okay, dann lassen wir doch auch mal unsere quasi absoluten Top-Athleten Flag Football spielen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt das dritte Jahr ist, oder das zweite Jahr. Bin ich mir
Nee,
nicht ganz
das
sicher, das
dritte?
zweite Jahr?
Das dritte Jahr,
Das
das dritte Jahr.
dritte Jahr, genau, das dritte Jahr, dass sie Flag Football spielen, im Rahmen dieser Pro Bowl Games. Ich weiß, viele werden das gesehen haben oder mitbekommen haben, ne? Dann gibt es da diese ganzen Skill-Challenges, die sie da machen schon seit Jahren. Und da ist jetzt eben das Tackle-Football-Spiel durch Flag-Football ersetzt worden. Ich fand die letzten Jahre was mega cool zu sehen, dass die Spieler da wirklich Bock drauf haben. Also das sah wirklich aus, als haben die da Spaß. Natürlich komplett Fun. Und für alle, die das sich anschauen möchten oder werden, das sieht natürlich nicht aus wie Flag-Football, wie wir es kennen. Die haben da schon ihren ganz eigenen 7 gegen 7. Ich glaube, auf der Seite der NFL steht auch mit NFL-Spezialregeln. Da werden auch mal getackelt. Und also die spielen schon Flag, aber mit ihrem ganz eigenen Vibe. Ich finde es unterhaltsam zu gucken, auch wenn ich mir tatsächlich bei der deutschen Übertragung ein bisschen mehr Begeisterung für Flag wünschen würde. Aber das war, glaube ich, letztes Jahr auch der späten Uhrzeit geschuldet. Ja, also ich finde es eine tolle Entwicklung. Ich fände es super, wenn es mal vielleicht Richtung 5 gegen 5 gehen würde. Und es wird für mich dieses Jahr spannend, wenn man da mal reinschaut, ob man sieht, es gibt ja einige Spieler, die schon gesagt haben, sie wollen bei Olympia Flag Football spielen. Es werden nicht viele sein aus Amerika. Die Regeln da wurden ja auch schon mal gesagt, so einer pro Land. Das ist dann natürlich bei Amerika wenig. Aber ob man da vielleicht ein bisschen mehr Commitment zum Flag Football schon erkennen kann.
Ja, super spannend. Ich glaube, das ist auch dieses Jahr zeitlich her gesehen ein bisschen anders, weil der Pro Bowl ja quasi kurz vor dem Super Bowl erst stattfindet und nicht jetzt quasi dieses Wochenende oder das Wochenende, das gerade vergangen ist, wenn ihr die Folge hört, sondern das Spiel steht dann erst an. Das ist, glaube ich, erst am Freitag oder am Samstag vor dem Super Bowl.
Ich glaube, in der Nacht auf Mittwoch habe ich gerade
Ah, okay,
gegoogelt.
Nacht
Das
auf
heißt,
Mittwoch.
genau, also
Dann
wenn
nehme ich
ihr
das
die
zurück.
Folge hoffentlich pünktlich am Montag hört, dann noch 2 Tage, dann könnt ihr den Pro Bowl auch anschauen.
Was man ansonsten noch über Flag Football sagen kann, ist, dass da immer die Staatsmeisterschaften auch irgendwo in dem ganzen Kosmos Super Bowl passieren. In der Jugend, da spielen ein paar und die spielen dann wirklich richtiges Five-on-Five-Flag. Das ist auch oft sehr schön zu sehen. Die dürfen dann manchmal im großen Stadion spielen. Das war auch letztes Jahr schon der Fall, dass die Girls U16-Meisterschaft, glaube ich, ausgespielt wurde. Ich weiß auch, dass ein deutsches Team irgendwie dieses Jahr hingefahren ist und dort irgendwie mitspielen konnte. Ich weiß nicht ganz genau, wo das Team herkommt.
Das wollte ich euch gerade fragen. Gab es das dieses Jahr auch? Es gab ja diese NFL-Schulturniere.
Genau, es
Die
gab diese
gab es ja auch in Deutschland.
NFL-Schulturniere und ich habe
Und
auch
da hat.
schon irgendwo auf Instagram gesehen, dass irgendein deutsches Team nach, wo ist der Super Bowl? In Santa Clara? Ich weiß gar nicht, wo genau wo das ist. muss ich ganz ehrlich gestehen. Da fährt irgendein deutsches Team, glaube ich, fährt wieder hin und vertritt, oder ein österreichisches und vertritt irgendwie auch da ein bisschen deutschsprachig, glaube ich, die Flag-Szene in Deutschland oder Österreich. War auf jeden Fall sehr spannend. Wenn wir da mehr zu wissen, würde ich sagen, holen wir es in der nächsten Folge noch nach und können auch vielleicht auch gerne euch kurz sagen, wie das ausgegangen ist und wie das zustande gekommen ist. Vielleicht können wir da auch bei den Verantwortlichen irgendwie, beim verantwortlichen Team oder so, nochmal ein bisschen Informationen einholen. Ich würde trotzdem sagen, Flag Football beim Pro Bowl insgesamt ein Erfolg. Die Leute wollen sich nicht mehr verletzen, logischerweise. Trotzdem will man ein bisschen Action sehen und das hat man beim Flag Football. Und ja, so würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Feedback gibt oder so, schreibt uns gerne wieder auch die beiden betroffenen Teams, die Erlangen Sharks und die McGregor, jetzt gerne wieder in die Kommentare. Wir sind offen, alles zu hören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir 2 weitere Teams aus der DFL euch vorstellen dürfen.